Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Make no mistake about it, this country is on the precipice of a massive and severe economic recession. We're not just talking about purse strings being tightened, we're talking about starvation and hunger.
Hunger und Verhungern, das droht vielen Afghaninnen und Afghanen, berichtet hier CNN-Reporterin Clarissa Ward in Kabul, denn es kommt eine schwere Wirtschaftskrise auf das Land zu. Dort gibt es eben, das sieht man jetzt schon, kaum Bargeld. Die internationalen Konten sind alle eingefroren, denn die Taliban sollen eben nicht unterstützt werden mit Geld aus dem Ausland. Aber das schadet eben auch den Millionen Afghanen im Land, die nicht weg können. Die Grenzen zu den 5 Nachbarstaaten, die sind dicht, weitgehend. Warum und wie die zentralasiatischen Staaten mit den Taliban umgehen, das schauen wir uns heute an. Ich bin André Zanto und für die Weltzeit in Zentralasien war Birgit Wetzel, genauer gesagt war sie in Usbekistan. Jetzt sind Sie wieder zurück, hallo.
Hallo.
Frau Wetzel, Sie waren an der Grenze von Usbekistan und Afghanistan. Wie müssen wir uns das da vorstellen?
Ja, an der Grenze ist es wirklich sehr eindrucksvoll. Da gibt es die Stadt Termiz, die über eine Brücke verbunden ist mit Afghanistan. Über diese Brücke sind sehr viele Menschen geflohen. Die Stadt ist gar nicht mal so aufregend, aber direkt an der Stadtgrenze ist eine kleine Moschee. Und in dieser Moschee ist der Imam, den wir beten hören. Der betet den ganzen Tag mit den Menschen, die kommen und gehen. Fast alle Viertelstunde hat er eine neue Gruppe, die sich rundum im Kreis setzt und wartet, bis das Gebet losgeht und für den Frieden betet. Man merkt daran, wie viel Anspannung unter diesen Menschen doch ist, auch wenn man es ihnen vielleicht in der Stadt nicht direkt anmerkt.
Und außerhalb der Moschee, da ist dann die Grenze. Wie sieht die aus? Mauern, Zäune?
Also die Grenze nach Afghanistan ist direkt hinter dieser kleinen Moschee. Da ist ein Drahtzaun, der ist vielleicht so 2 Meter hoch. Und dahinter ist ein ganz dicker Erdwall, der ist vielleicht um die 10 Meter hoch. Und obendrauf laufen Soldaten mit ihren Gewehren und sind natürlich ständig in Bereitschaft, das Land zu verteidigen.
Ich finde, jeder muss seine Heimat verteidigen. Ich heiße auch Askar und das heißt Soldat. Also ich werde meine Heimat schützen und verteidigen.
Askar ist kein Soldat, der ist ein Begleiter, der in Termiz aufgewachsen ist, Land und Leute kennt und der mich durch die Stadt begleitet hat.
Haben denn Askar und die anderen Usbeken dort in Termiz, in dieser Grenzstadt, vom jahrelangen Krieg in Afghanistan von den Taliban überhaupt was mitbekommen?
In der Stadt Termiz hat man schon davon etwas mitbekommen.
Mehrere Male haben wir schon gehört, Geräusche von Explosionen am Abend besonders sehr oft. Wir leben ja ganz nah an der Grenze und deswegen.
Allerdings ist das seit dem 15. August vorbei. Es ist jetzt in der Stadt ruhig. Es gibt keine hörbaren Kämpfe mehr, denn der Machtübergang zu den Taliban hat ja stattgefunden. Das hat allerdings auch dramatische Folgen für die Stadt gehabt, denn es sind sehr viele Flüchtlinge aus Afghanistan zum Teil noch in den letzten Stunden rübergekommen nach Termiz. Es gibt da eine Brücke von Afghanistan rüber nach Usbekistan. Und diese Brücke war tageweise völlig überfüllt.
Darüber haben Sie ja auch mit dem Imam gesprochen.
Ja, mit dem Imam habe ich darüber gesprochen, weil es mich beeindruckt hat, dass zum einen es nicht sehr auffällt, dass sehr viele Flüchtlinge da sind und zum anderen sehr auffällt, wie freundschaftlich die behandelt werden.
Jeder Mensch hat ein Recht, glücklich zu sein und Gerechtigkeit zu empfinden. Man muss zu den Nachbarn immer gut sein. Das hat auch das Staatsoberhaupt von Usbekistan gesagt. Wenn es unseren Nachbarn gut geht, dann geht es auch uns gut. Wenn deine Nachbarn im Frieden sind, dann hast du auch Frieden. Das steht auch in unserem heiligen Buch.
Ich bin dann weitergegangen mit Askar zum Bazar. Da sind viele Händler, die Feststände haben. Da sind auch Händler, die einfach auf ihren Kisten sitzen und versuchen, ihre Waren aus dem eigenen Gärtchen zu verkaufen. Es riecht nach Äpfeln, es riecht nach Zwiebeln, es riecht nach orientalischen Gewürzen. Ich habe dann auch einmal die Händler angesprochen, weil ich selbst es schwierig fand, die Afghanen zu finden, und wollte einfach mal von denen hören, was sie wohl sagen, ob ihnen auffällt, dass viele Afghanen in der Stadt sind.
Hier auf dem Bazar kann man viele Afghanen sehen. Sie kommen her und kaufen ein. Es sind nicht mehr und nicht weniger geworden.
Dann wollte ich eine weitere Meinung einholen und habe eine Händlerin angesprochen, die hinter einem großen Berg von Tomaten, Gurken und Granatäpfeln saß.
Die Zahl der Afghanen hat zugenommen. Sie kommen sehr oft.
Also da sind sich jetzt die Usbeken doch nicht so richtig einig, würde ich sagen. Wie sieht es bei Ihnen aus, Frau Wetzel? Gibt es da Zahlen oder andere Anhaltspunkte, ob jetzt mehr Afghanen in der Grenzstadt Termes leben?
Also ich bin sicher, es sind sehr viel mehr Afghanen da. Allerdings fallen sie eben nicht gleich auf und es gibt auch keine wirklichen Zahlen und es gibt auch keine wirkliche Anlaufstelle für die Flüchtlinge. Insofern kann man nur selbst einfach gucken, ob man Leute trifft und die anspricht.
Das haben Sie auch gemacht. Wen haben Sie dann gefunden?
Ja, ich habe dann in einem Laden tatsächlich zwei Afghanen gefunden, die mir aufgefallen sind, weil sie irgendwie eine andere Sprache benutzt haben als die Usbeken, nämlich Assam und Burana, die in einem Supermarkt gerade einkauften. Und die haben mir dann erzählt, was sie in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben.
Es ist schon 3 Monate her, seit ich aus Afghanistan gekommen bin. Ich komme aus Mazar-i-Sharif. Als die Taliban kamen, sind wir über die Grenze geflohen. Erst bin ich allein gekommen, dann vor einem Monat habe ich meine Frau und meine Familie geholt. Wenn ich zurück nach Afghanistan gehe, werde ich getötet, weil ich Leiter einer Jugendorganisation war und auch politisch tätig war. Wir haben mit der usbekischen und der tadschikischen Opposition zusammengearbeitet gegen die Taliban. Wir waren auch in den sozialen Netzwerken, bei Facebook und Twitter aktiv. Jetzt haben die Taliban eine Liste veröffentlicht von den Personen, die sie suchen. Ich kann Ihnen die Liste zeigen, wenn Sie wollen.
Wie glaubwürdig war dann das, was Assam da erzählt hat?
Naja, ich konnte an der Stelle nicht überprüfen, ob diese zwar gedruckte Liste, aber ob es eine Liste ist, die wirklich ein Wahrheitsgehalt hat. Das Ganze war ja auch in einer mir nicht zugänglichen Sprache geschrieben. Ich denke, es war das Iranische bzw. Pashtu. Das konnte ich zu dem Moment noch nicht sagen, habe aber dann aus seinen weiteren Erzählungen entnommen, wie miserabel es ihnen geht.
Ich bin zusammen mit vielen Menschen über die Brücke nach Usbekistan gekommen. Ich kann nicht zurück. Meine Familie und ich würden getötet werden. Früher konnte ich hin und her fahren. Das kann ich jetzt nicht mehr. Es ist jetzt sehr schwer, hier zu leben. Ich bin zwar Bauingenieur und meine Frau ist Ärztin und uns geht es hier nicht schlecht, aber wir hoffen auf Hilfe aus Europa. Wir mieten hier im Zentrum eine Wohnung für die ganze Familie. Für die Miete zahle ich im Monat $200. Aber meine Frau und ich finden keine Arbeit und wir verbrauchen unsere Ersparnisse. Die sind in ein paar Monaten weg.
Also die beiden, Assam und Burana, sind, würde ich sagen, gebildete Mittelschicht in Afghanistan gewesen, Bauingenieur und Ärztin, und jetzt eben arbeitslos in Usbekistan. Dürfen die denn nicht arbeiten als Geflüchtete, wie das in Deutschland ja anfangs auch der Fall ist?
Naja, es ist in Usbekistan ähnlich wie in Deutschland, aber es ist auch wiederum nicht so ganz klar geregelt. Diese Menschen sind eben nach Usbekistan gekommen, einfach in schlichter Not, und nicht, weil sie lange überlegen konnten, ob sie vielleicht der Arbeit finden. Ein weiteres Problem ist, dass die Menschen in Afghanistan weder Usbekisch noch Russisch sprechen. Darüber habe ich dann auch mit Burana geredet. Sie hat mir auf Englisch dann erzählt, dass sie im Krankenhaus gearbeitet hat. Und dadurch konnte man schon sehen, dass sie eine sehr gebildete Afghanin ist.
I'm a doctor at Balkh Regional Hospital and now I'm studying a special doctor.
Ich bin Ärztin am Balkh Regional Hospital in Mazar-i-Sharif. Ich mache gerade meine Facharztausbildung. Ich würde gern nach Afghanistan zurückgehen, denn ich habe sehr viel Arbeit und würde gern dort die Ausbildung zu Ende machen. Aber das ist für mich gefährlich und das ist für meinen Mann gefährlich. Wenn mein Mann nicht nach Afghanistan zurückgehen kann, dann kann ich auch nicht dorthin zurückgehen.
And my husband is insecure.
Ja, die beiden hatten viel zu erzählen, sodass wir uns dann verabredet haben, uns am Nachmittag nochmal zu treffen. Und ich habe die beiden gebeten, ob sie vielleicht noch weitere Flüchtlinge aus Afghanistan mitbringen können zu dem Treffen, das wir im Hotelgarten dann gemacht haben. Zunächst kamen nur 4 Flüchtlinge, aber binnen ganz kurzer Zeit hatte ich 6 Familien da sitzen.
Und was haben die Ihnen erzählt? Wer ist da gekommen?
Ja, es waren Familien, die zum Teil eben auch gar nicht Russisch sprechen konnten, auch nicht Usbekisch. Und es waren aber auch junge Frauen dabei, die in der Schule Englisch gelernt hatten, so wie Julia.
Sie kennen die Situation in Afghanistan. Es gibt jetzt für alle Afghanen eine große Gefahr, besonders für diejenigen, die für die Regierung gearbeitet haben und für die Richter. Auch mein Vater war ein Richter und hat für die Regierung gearbeitet. Er hat in der Abteilung für Drogen und Korruption gearbeitet. Er ist jetzt sehr gefährdet in Afghanistan und wir sind es auch. Die Taliban haben meinen Vater immer wieder bedroht, dass er seinen Beruf als Richter aufgeben soll. Aber weil mein Vater sein Land liebt und weil er in seinem Traumberuf gearbeitet hat, hat er nicht aufgehört. Als die Taliban die Balk-Region in Nordafghanistan erobert haben, konnte er mit dem Hubschrauber nach Mazar-i-Sharif fliegen und dann nach Termiz flüchten.
Das klingt ja recht dramatisch, mit dem Hubschrauber flüchten. Und als ob der Richter wirklich wichtig war in Afghanistan, konnten Sie mit dem auch sprechen?
Also ich konnte mit dem Richter leider nicht sprechen, da wir keine gemeinsame Sprache hatten. Aber seine Tochter konnte gut Englisch und die hat ja mit mir gesprochen. Er selbst hat aber, weil er die Übersetzung der Tochter eben auch nicht verstehen konnte, mir dann noch einen Brief geschrieben.
Als Richter hatte ich Fälle, in denen es um Aktivitäten der Taliban ging, um Mord an afghanischen Politikern, um Drogenhandel, um bewaffnete Überfälle, Morde und Entführungen. Viele der Taliban habe ich verurteilt. Seit Beginn meiner Tätigkeit haben die Taliban mich bedroht mit Telefonanrufen und Briefen, dass sie mich und meine Familie töten werden. Jetzt haben die Taliban die totale Kontrolle über das ganze Land. Sie haben Zugang zu allen Datenbanken mit den Informationen über jede Person, die für die Regierung von Afghanistan gearbeitet hat. Nun können Sie mich noch leichter finden. Sie gehen von Haus zu Haus. Sie wollen sich an denen rächen, die in den Gerichten gearbeitet haben.
Der Richter hat auch bestätigt, was schon öfter gemeldet wurde, dass die Taliban viele Verurteilte aus den Gefängnissen freigelassen haben. Das heißt, er als Richter hat nicht nur Angst vor den Taliban-Kämpfern, die er verurteilt hat, sondern eben auch vor den vielen Kriminellen, die er zum Teil zu lebenslangen Strafen verurteilt hat. All diese Menschen sind jetzt frei, laufen umher und wenn er dann in Afghanistan auf diese Menschen trifft, kann man sich vorstellen, dass das nicht gut ausgeht.
Ich bin jetzt Flüchtling in Usbekistan, zusammen mit meiner alten Mutter, meiner Frau und meinen 4 Kindern. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bleiben kann. Ich habe kein Geld, um unsere Visa zu verlängern. Ich habe alles zurückgelassen, um mit meiner Familie in Sicherheit zu kommen. Die Taliban kennen keine Humanität und keine Gnade. Sie töten nicht einfach, sie foltern zuerst.
Einer seiner Kinder, Julia, die wir schon gehört haben, hat mir auch über ihre Schwierigkeiten berichtet.
We have the educational problems here in Afghanistan. I was in 11th class in Afghanistan and also side of that I teach English.
Wir haben hier Probleme mit der Schule. In Afghanistan war ich in der 11. Klasse. Außerdem habe ich Englischkurse unterrichtet und ehrenamtlich im Lincoln Center in Mazar-i-Sharif gearbeitet. Auch mein Bruder war in der 11. Klasse. Meine kleine Schwester war in der 2. Klasse. Und mein kleiner Bruder war in der 6. Klasse. Wir möchten weiter zur Schule gehen und ich hoffe, Sie können uns helfen.
Hilfe, die kommt, wenn überhaupt, dann von Behörden und Regierungen vor Ort, also in dem Fall jetzt Usbekistan. Die Regierung in Taschkent ist dann verantwortlich, nicht?
Naja, also eigentlich sind ja all die Regierungen verantwortlich, für die die Afghanen gearbeitet haben, unter anderem die Deutschen. Also ich finde, das sollte man wirklich nicht unerwähnt lassen. Und ich meine, dass auch Deutschland eine erhebliche Mitverantwortung trifft für die Situation dieser Menschen.
Ja, sicherlich haben die Länder, für die die Afghanen gearbeitet haben, auch eine Verantwortung. Jetzt waren Sie ja in Usbekistan. Bleiben wir dort mal. Sie haben nämlich auch mit der usbekischen Regierung gesprochen, um eben nachzufragen, wie geht es jetzt weiter mit den Geflüchteten da vor Ort und können vielleicht noch weitere kommen, die eben auch gefährdet sind in Afghanistan. Welche Antworten gab es?
Ja, ich habe in Taschkent in der Hauptstadt mit Akram Nematov mich getroffen. Er ist der Vizedirektor des Instituts für strategische und regionale Studien. Das gehört zum Büro vom Präsident Shavkat Mirziyoyev. Und der hat die Haltung der usbekischen Regierung sehr klar formuliert.
Wir sind der Überzeugung, dass mit dem Ausflug oder Ausbruch von Flüchtlingen man das Problem der Flüchtlinge nicht lösen wird. Man sollte den Menschen in Afghanistan helfen. Man sollte die Bedingungen, aber auch die Gründe, die diese Flüchtlingswellen herbeiführen, irgendwie da angehen in Afghanistan.
Also, Afghanen sollen im Land bleiben, ist die Meinung. Usbekistan will nicht mehr Afghanen aufnehmen. Sie halten die Grenzen geschlossen, ähnlich wie die vier Nachbarstaaten Turkmenistan, Tadschikistan, Pakistan und der Iran. Letztere haben ja auch schon früher viele Afghanen aufgenommen und könnten das kaum verkraften, meinte Akram Nematov.
Schon jetzt leidet sehr stark Pakistan und Iran. Ja. Pakistaner sagen, wir haben schon 4 Millionen Menschen. Wir können nicht mehr aufnehmen. Iraner sagen, wir haben ja auch um die 4 Millionen, sagen sie. Es gibt verschiedene Zahlen, aber bis zu 4 Millionen Flüchtlinge haben wir aufgenommen. Wir sind auch nicht bereit, sagen sie, mehr aufzunehmen. Die Türken haben da die Mauer gebaut. Sagen auch, wir haben schon mehr als 3 Millionen Syrer aufgenommen. Ja? Wir sind ja auch nicht bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Ja? Deshalb sagen wir, man sollte das Problem da lösen, in Afghanistan.
Ist das jetzt nur die Haltung der usbekischen Regierung oder herrscht da wirklich Konsens in der Region? Sie bereisen ja die zentralasiatischen Länder seit vielen Jahren. Frau Wetzel, wie schätzen Sie das ein?
Na, diese Haltung ist eine gemeinsame Haltung der 5 zentralasiatischen Länder, die ja seit schon einigen Jahren sehr eng zusammenarbeiten. Also 2017 haben die einen Vertrag geschlossen, dass sie zusammenarbeiten wollen, nachdem sie jahrelang miteinander rivalisiert hatten, den Vertrag von Samarkand. Und die EU ist da ihr Vorbild. Sie haben seit 2018 dann die Grenzen zueinander geöffnet, die über Jahre geschlossen waren, und haben so für einen Austausch von Waren und Besuchern gesorgt. Und seit 2 Jahren, bis zum August, bis zu der Übernahme durch die Taliban, war auch Afghanistan in diese Zusammenarbeit ziemlich eng mit eingebunden, weil man der Hoffnung war, dass durch einen verstärkten wirtschaftlichen Austausch der Lebensstandard der Afghanen sich langsam verbessern würde und insofern eine Zusammenarbeit in ganz Zentralasien auf den Weg kommen würde.
Und Sie haben ja auch Vertreter getroffen von eben diesen Transitreisenden, die in den vergangenen Jahren diese neuen Freiheiten genutzt haben in Zentralasien.
Ja, es gab da mehrere Personen, die tatsächlich regelmäßig über die Grenze hin und her gefahren sind. Zum Teil Menschen, die gesundheitliche Behandlungen in Usbekistan hatten. Zum Teil auch Menschen, die einfach ihren Arbeitsplatz in Usbekistan hatten, aber in Afghanistan wohnten. So wie zum Beispiel Ghulam.
Ich bin vor einem Monat aus Afghanistan gekommen, aber ich habe meine Unterlagen für die Universität schon im vergangenen Dezember eingereicht. 7 Monate bin ich hin und her gefahren. Jetzt ist meine Familie hier in Usbekistan. Hier ist alles gut.
Den Ghulam habe ich auch in Termes getroffen, genauso wie Mariam. Die hat mit ihrem Mann in Afghanistan gelebt und ist regelmäßig über die Grenze gefahren.
Ich komme aus Mazar-i-Sharif. Die Taliban haben unser Haus und alles weggenommen. Mein Mann war Polizist. Er ist zuckerkrank und hat in Taschkent regelmäßig eine medizinische Betreuung. Dafür hatte er ein Visum. Als er hier war, sind die Taliban an die Macht gekommen.
Mariam und die Familie hatten Glück, dass sie noch zu dem Vater nach Usbekistan konnten, denn die Grenze ging zu dem Zeitpunkt schon zu. Sie gehörten aber zu den Letzten, die noch gerade über die Grenze gekommen sind. Die Familie wird sicher in Usbekistan bleiben, denn der Vater bekommt dort Behandlung. Als Polizist in Afghanistan hatte er einen besonderen Status. Er hat für die internationale Schutztruppe ISAF gearbeitet, für die Bundeswehr, für die NATO und auch für die USA. Wenn er zurückkehren würde, wäre das sein sicherer Tod.
Ja, das ist wahrscheinlich wirklich dann so, traurigerweise. Jetzt ist es ja so, dass für die Afghanen in Usbekistan, das haben wir gehört, das Leben nicht so leicht ist. Keine Arbeit, keine Schule. Was soll denn aus diesen Menschen werden?
Ja, also auf viele dieser Fragen gibt es wirklich noch keine Antwort. Die Flüchtlinge selbst haben ganz überwiegend auch überhaupt keine Perspektive. Die meisten sagen, sie möchten gerne zurück. Sie wissen aber auch, sie können nicht zurück. Da sind noch viele offene Fragen. Vor allen Dingen brauchen sie jetzt aber Hilfe. Sie brauchen Hilfe, die ihnen hilft, neue Perspektiven zu entwickeln. Und sie brauchen zum Teil schlicht finanzielle Hilfe, dass sie erstmal über die Runden kommen, dass sie über den Winter kommen, denn sie haben sehr begrenzte finanzielle Mittel.
Das heißt, die Hilfe kommt dann von internationalen Hilfsorganisationen oder von den zentralasiatischen Regierungen?
Also das ist noch schwer zu sagen. Bisher ist davon nichts zu sehen. Die Regierungen und Experten in Usbekistan suchen zurzeit mit internationalen Partnern nach Wegen, wie man mit diesen Personen umgehen kann. Sie sind ja selbst auch noch auf der Suche, wie sie mit den Taliban im Nachbarland umgehen wollen. Insofern gibt es noch viele offene Fragen.
Das ist in der Tat interessant. Wie gehen die zentralasiatischen Regierungen Usbekistan auch jetzt mit den Taliban, mit den Nachbarn politisch um? Ächtet man die, wie es ja in Europa eigentlich der Fall ist, oder gibt es da einen pragmatischen Austausch?
Na, es gibt da eher einen pragmatischen Austausch. Die Meinung ist, dass man zu den Taliban in jedem Falle das Gespräch aufnehmen muss. Man soll den Dialog fördern. Sie sind ja eigentlich schon, die Usbeken sind die ganze Zeit schon im Gespräch mit den Taliban. Aber jetzt ist halt klar, dass man mit der Taliban-Regierung dahin kommen muss, dass man mit ihnen zusammenarbeitet. Ich habe dazu auch noch mal ganz konkret mit dem Akram Nematov gesprochen, der einiges dazu gesagt hat.
Die Taliban sind ja an der Macht, das ist eine Realität, mit der man sich abfinden muss. Und sie werden noch lange an der Macht bleiben. Sie sind jetzt ja gerade dabei, die Wirtschaft wieder aufzubauen. Ja. Und sie brauchen Fachkräfte. Und wenn man die Fachkräfte jetzt ausblickt, dann verschiebt man das Problem, man löst ja nicht das Problem. Das ist, glaube ich, eine Zeitmine. Ja? Ich verstehe alle humanitären Überlegungen und auch aus menschlicher Sicht ist ja alles auch verständlich. Aber wir glauben, dass man damit das Problem Afghanistans nicht löst.
Die usbekische Regierung setzt jetzt darauf, dass die Taliban die Lage im Land eine Weile beherrschen werden. Und sie setzen darauf, dass man mit ihnen den Dialog fördern muss, um die wirtschaftliche Lage auch zu verbessern.
Jetzt haben wir eine neue Regierung. Ja, die ist an der Macht gekommen. Man sollte mit dieser Regierung arbeiten, den Dialog aufnehmen. Dialog bedeutet noch nicht Anerkennung. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wir teilen auch nicht ihre Ideologie. Wir teilen auch nicht ihre Methoden, Mittel, mit denen sie an die Macht gekommen sind. Nein, sie sollen sich ändern. Sie sollen sich ändern. Erst dann werden wir sie anerkennen, und zwar in enger Abstimmung mit der Weltgemeinschaft, mit der UNO, mit unseren Nachbarn.
Das klingt jetzt so, als ob die usbekische Regierung durchaus viel Hoffnung in die Taliban setzt. Die Methoden sind zwar falsch, aber die werden sich dann schon irgendwie bessern und langfristig werden die dann auch alle irgendwie anerkennen. Herrscht da eine ganz andere Sicht auf die Taliban vor in der Region als bei uns hier?
Also jein. Man muss sagen, alle Staaten in Zentralasien fürchten die Taliban. Das ist ganz offenkundig. Auch die Staaten, die nicht unmittelbar benachbart sind. Deshalb arbeiten jetzt ja auch alle wirklich weiter sehr eng zusammen, um sich gemeinsam zu schützen. Gleichzeitig sehen die aber auch, dass sie Afghanistan eigentlich als Nachbarn brauchen. Denn sie möchten nicht nur freundliche Nachbarn haben und eine gute Zusammenarbeit, sondern sie brauchen auch wirtschaftlich gesehen den Korridor durch Afghanistan nach Pakistan und zu den Häfen dort, um ihre eigene wirtschaftliche Situation zu verbessern. Das heißt, die Zusammenarbeit ist aus vielen Gründen ganz wichtig und man versucht jetzt durch den Dialog die Taliban dahin zu bringen, dass sie gewisse Kursänderungen vornehmen.
Es gibt ja sogar eine Energiepartnerschaft, habe ich gelesen.
Ja, Usbekistan liefert schon eine Weile über die Hälfte des Stroms, den die Afghanen verbrauchen, über 50%. Das heißt, Ein großer Teil des Landes hat noch gar keine Elektrizität, aber auch in Zukunft werden sie sicher viel Strom nach Afghanistan liefern, um dieses Land zu unterstützen.
Und es gibt sogar eine gemeinsame Eisenbahnlinie zwischen Afghanistan und Usbekistan.
Ja, die Usbeken haben eine Eisenbahn gebaut in Afghanistan. Zum einen für die Afghanen, damit sie innerhalb des Landes ihre Waren transportieren können, zum Teil aber auch, weil sie selbst diese Eisenbahn eben brauchen werden, um auf lange Sicht zu den Häfen nach Pakistan zu kommen.
Das klingt ja fast schon nach einer engen Partnerschaft dann zwischen Usbekistan und Afghanistan.
Naja, die Usbeken und auch die weiteren Zentralasiaten können sich gar keine Feindschaft leisten. Das muss man einfach mal so sehen. Und sie möchten den Frieden mit den Nachbarn in Afghanistan.
Auch wenn die Nachbarn eben die Taliban sind. Die werden nämlich auch benötigt für die wirtschaftliche Entwicklung in Zentralasien, das haben wir gehört. Vergessen werden dabei, zumindest kurzfristig aus meiner Sicht, die Menschen, die eben geflohen sind vor den Taliban oder auch noch mit Angst im Land leben. Birgit Wetzel war das für uns mit diesen Eindrücken aus Usbekistan. Danke.
Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Und wie es in Afghanistan derzeit aussieht, wie die Menschen dort leben, das hören wir hier nächste Woche im Weltzeit-Podcast. Ich bin André Zanto. Bis bald.